zusammen anschauen wollen im Wort Gottes, ist außerordentlich wichtig für dich und für andere, denen du das weitergeben sollst. Und einige von euch werden Dinge hören, die ihr noch nie gehört habt. Und ihr müsst sehen in eurer Bibel und ihr müsst Zeit nehmen, darüber nachzudenken und dem Heiligen Geist euch zu erlauben, euch dort in diese Dinge hineinzuführen. Nur, dass du etwas noch nie gehört hast, das bedeutet noch lange nicht, dass es komisch ist oder seltsam oder irgendwie mit Vorsicht zu genießen ist. Wenn du es findest in deiner Bibel, dann geh dort hinein. Ich fange an mit Matthäus 24 und dann seht ihr gleich, was die Zielrichtung ist. Matthäus 24 und hier heißt es gleich vorne am Anfang, was ist Vers 4, glaube ich. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe oder irreführe. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen, irreführen. Ich will heute Morgen sprechen über Schutz vor Verführung. Und die Notwendigkeit dieses Schutzes werden wir erkennen, wenn wir begreifen, die größte Gefahr für uns als Kinder Gottes in der Endzeit ist Verführung. Das hat Jesus sehr stark betont, das haben die Apostel betont. Und wir brauchen ein Verständnis über das Wesen von Verführung und vor allen Dingen natürlich, wie wir uns schützen können und wie wir anderen helfen können, diesen Schutz zu erkennen und da hineinzukommen. Ich lese noch ein paar weitere Schriftstellen mit der gleichen Ausrichtung. Paulus spricht in Kolosser 2 von diesem Thema. Er redet von Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Christus ist das Zentrum. Christus ist die Quelle. Die einzige Quelle von Weisheit und Erkenntnis, die in Gottes Augen akzeptabel ist. Und Christus ist die Herrlichkeit der Gemeinde und er ist das Zentrum. Und es wird immer mehr sichtbar werden, Dienste, die nicht aus diesem Zentrum herauskommen, sogar wenn sie Dinge sagen, die man mit Bibelversen belegen kann, können in die Irre führen. Es muss aus der Quelle kommen, es muss aus dem Zentrum kommen. Christus ist unsere Weisheit. Und alles, was wir brauchen, ist in ihm. Wir brauchen keine neuen speziellen Offenbarungen, wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Person Jesu. Seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Schönheit, seine Demut, seine Barmherzigkeit, sein gerechtes Richten, all diese Dinge, das ist, was die Herrlichkeit ausmacht und das ist, was wir brauchen. Darüber haben wir schon gesprochen. Paulus sagt, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Paulus hat gewusst, es gibt diese Gefahr und man muss Menschen davor warnen. Dann ein bisschen weiter unten in Vers 8 sagt er dann, seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Überlieferung ist Tradition, nach der Tradition der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Weiter unten, Vers 18. Um den Kampfpreis soll niemand euch bringen. Wenn wir Opfer von Verführung würden, dann würden wir unsere Belohnung verlieren. Und Paulus sagt, das soll nicht passieren. Um den Kampfpreis, die Belohnung für deinen Glaubenskampf, soll niemand dich bringen. Und was sind das für Leute, die das versuchen zu tun? Jemand, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut oder selbstgemachter Demut, in Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Und nicht festhält das Haupt, von dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengeführt, das Wachstum Gottes wächst. Das ist eine reale Gefahr von Verführung. Und wir haben die Aufgabe, in Mündigkeit hineinzukommen und diese Fähigkeit zu entwickeln, zu trainieren, zu kultivieren, dass wir Dinge, Lehren, Ereignisse, Dienste, Salbungen, dass wir im Geist prüfen können. Im Moment ist im Großen und Ganzen das Maß der geistlichen Unterscheidungsfähigkeit extrem gering. Das hängt damit zusammen, dass das nie betont wurde, dass das nie gelehrt wurde, dass man sich sogar darin gefallen hat, du, ich folge meinen Leitern, die wissen das schon. Und das ist diese alte Mentalität, Führerbefehl, wir folgen dir. Aber unser Führer heißt Christus und nicht ein Pastor und nicht ein geistlicher Leiter, unser Führer heißt Christus. Damit sage ich nicht, bitte, dass geistliche Leiterschaft unwichtig ist. Aber wir müssen genau wissen, was ist eine geistliche Leiterschaft, die Gott gefällt und die den Wegen Gottes geht und von der wir Schutz bekommen, Hilfe bekommen, Inspiration, Beratung, Korrektur und alles, was wir für unser geistliches Leben brauchen, was auch durch Menschen kommt. Und wo gibt es Dienste, wo wir sagen müssen, nein, wir können uns damit nicht identifizieren. Wir werden aus diesen Quellen nicht schöpfen. Das heißt nicht, dass wir gegen Menschen kämpfen. Bitte, das dürfen wir nicht tun. Das dürfen wir nicht tun, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wenn wir erkennen im Heiligen Geist, dass das eine Quelle ist, die nicht sauber ist oder richtig verschmutzt ist und wo Dinge kommen, die nicht wirklich aus der Quelle der himmlischen Weisheit kommen, dann müssen wir uns, egal was die anderen sagen, egal was für Bestseller da verkauft werden, egal was die anderen sagen und wie sie alle rennen und wie sie dich für komisch angucken, wenn du nicht rennst, wir müssen sagen, wir gehen Christus nach. Das ist so wichtig. Und viele haben das noch nie wirklich angenommen, dass wir die Aufgabe haben, zu prüfen. Es wird sogar an manchen Stellen gesagt, wenn du das tun würdest, das ist ein Zeichen, dass du kritisch bist. Wir sind schon so weit gekommen, dass Kritik ein böses Wort geworden ist. Und dann wundern wir uns, warum die Zeitungen schreiben, dass wir schon sektenähnliche Trends haben. Kritik vom Ursprung des Wortes ist ein ganz neutrales Wort und es bedeutet einfach beurteilen. Und Gott möchte uns trainieren, dass wir in Mündigkeit kommen und dass wir fähig werden zu beurteilen. Paulus sagt in 1. Thessalonicher, den Geist, Vers 19, den Geist löscht nicht aus oder unterdrückt nicht, dämpft nicht, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Alles sollen wir prüfen. Prüft alles, das Gute haltet fest. Und von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und den Korinthern sagt er in Bezug auf die Gottesdienste von den Propheten, sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen oder unterscheiden. In Apostelgeschichte 17 lesen wir von den Juden in der Synagoge, wie sie reagiert haben auf die Botschaft von Paulus. Apostelgeschichte 17. Dort heißt es in Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Der Heilige Geist lobt diese Menschen, die waren noch nicht immer wiedergeboren. Ja? Aber sie hatten eine Haltung, unser Maßstab ist das Wort Gottes. Und wir sind sehr erbaut und wir finden das wunderbar, was wir hier hören, aber wir werden das alles zu Hause prüfen an der Schrift. Und Paulus war über diese Haltung hoch erfreut. Er war nicht beleidigt, er hat nicht reagiert, wie was, ihr wollt meinen Dienst prüfen, ich bin Apostel, ich schreibe zwei Drittel des Neuen Testamentes, ich bringe das Evangelium nach ganz Europa und dann kommt ihr, ihr seid noch nicht mal bekehrt und dann wollt ihr meinen Dienst prüfen, wo gibt es denn so etwas? sondern der Heilige Geist war erfreut über diese Haltung und er hat diese Leute gelobt, er hat gesagt, die waren edel. Und wenn der Heilige Geist diese Leute gelobt hat, Apostel Paulus war in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist, er hat diese Leute auch gelobt und hat das geschätzt und war dankbar für das. Das, was wir hören, muss geprüft werden am Worte Gottes, das Wort Gottes und das Wesen Gottes. Es gibt natürlich eine Reihe von Dingen, die sind nicht präzise aufgezählt und genannt, weil es neuere Erfindungen sind und neuere Geschichten sind, die es damals nicht gab. Aber wir prüfen am Wort und am Wesen Christi. Daran wird geprüft, am Wort und am Wesen Christi. Und darum ist es so wichtig, dass wir ihn kennenlernen. Das war unsere Betonung ganz die ersten Tage immer wieder, ihn kennenzulernen. Ja. Hebräer 5, Vers 13. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede, unkundig. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene. Und was kennzeichnet die Erwachsenen aus? Ich bin bei Hebräer 5, Vers 14, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Geübte Sinne. Ich sprach schon von den Sinnen des Geistes. Da ist ein geistliches Sehvermögen, ein geistliches Hörvermögen, ein geistliches Geschmacksempfinden, ein geistliches Tastvermögen, ein geistliches Geruchsvermögen. Die Sinne, die wir im Natürlichen haben, die gibt es alle auch im Geist. Und diese Sinne sollen entwickelt werden. Und wenn wir nicht im Geist leben, können diese Sinne nicht entwickelt werden. Und da ist so viel Hilflosigkeit und Unmündigkeit. Wie oft passiert das, ich spreche über irgendwelche Einflüsse oder auch Musik oder so und dann mache ich so eine Aussage wie, nicht jede christliche Musik kommt von Christus. Und dann gucken die Leute mich an und sind ganz irritiert. Und dann kommen sie nach vorne und sagen, ja, was ist mit dieser Band und mit diesem Interpreten? Ist der in Ordnung? Und darf ich das hören? Ja, und kannst du nicht vielleicht eine Liste im Internet machen von denen, die in Ordnung sind? Dann weiß ich Bescheid. Das ist wieder das Sehnen der Unmündigen nach Krücken. Wir brauchen einen Menschen, der uns sagt, wo es lang geht. Ich sage, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie es funktioniert. Ich sage, wenn du da deine Musik hast und du weißt nicht, ja, ob das sauber ist oder nicht. Ja? Und bitte, dämonische Musik gibt es nicht nur in Rockmusik, das gibt es auch in klassischer Musik. Ja? Wir dürfen nicht denken, der Teufel macht nur Punk und Hardrock oder sowas. Ja? Der kann auch sehr harmonische und sehr interessante Dinge tun, die zu unserem Kulturgut gehören, die hoch geachtet werden. Ich sage, das ist, was du tust. Bete Jesus an, lerne die Gegenwart Gottes kennen und nimm dir viel Zeit mit dem Herrn. Bete ihn an, bete im Heiligen Geist, bis wirklich die Gegenwart Gottes spürbar sich manifestiert. Und dann schieb deine CD rein und dann hör auf deinen Geist. Und entweder dein Geist sagt, Halleluja, oder sagt, Dein Geist kommentiert, vielleicht nicht sehr ausführlich, aber sehr prägnant. Und du musst lernen, auf deinen Geist zu hören. Und wie viele Menschen haben das nicht gelernt? Und sie sitzen in irgendeiner Konferenz, in irgendeinem Gottesdienst, in irgendeiner Versammlung, in irgendeinem Konzert. Und in ihnen ist alles unwohl. Aber sie sind beherrscht vom Verstand. Und der Verstand sagt, hey, bleib ruhig, was ist mit dir los? Warum bist du heute so negativ? Warum bist du so kritisch? Und das ist doch alles gut. Und das ist doch alles von der Bibel. Und das ist doch alles richtig. Und in dir drin sagt alles, es stimmt etwas nicht. Ich habe einen Unfrieden, ich habe eine Unruhe, das ist nicht in Ordnung. Und der Verstand sagt, das ist falsch, deine Haltung ist verkehrt, du musst Buße tun. Und weil wir verwirrt sind und hin und her gehen zwischen Verstand und Geist, deswegen können wir mit dieser Situation nicht anfangen. Und natürlich, weil wir das so gewohnt sind, wir lernen uns zu beschuldigen. Und Gott möchte, dass wir lernen, unseren Geist wahrzunehmen. Der Heilige Geist redet zu unserem Geist. Und er führt dich durch göttlichen Frieden. Und er warnt dich durch göttlichen Unfrieden. Aber das funktioniert nur, wenn wir herangewachsen sind. Man kann auch diese Dinge nehmen, man ist völlig unreifer Christ und Und da kommen gute Dinge, aber man ist indoktriniert, man hat Angst vor dem Heiligen Geist, der Heilige Geist fängt an zu wirken und dann sagen sie, oh, ich habe Angst, das kann nicht von Gott sein, weil ich habe diese komischen Gefühle. Diese Kriterien, dieser Antwort, dieser Kommentar deines Geistes durch den Heiligen Geist, das wird erst eine Realität werden, die verlässlich ist, wenn es in Übereinstimmung ist mit dem Wort und wenn du herangewachsen bist und du kannst lernen, im Geist zu leben und im Geist Dinge wahrzunehmen. Das ist ein Prozess. Hier heißt es, das sind die Erwachsenen, die herangewachsen sind. Und die haben infolge der Gewöhnung geübte Sinne zur Unterscheidung des Bösen, des Guten, wie auch des Bösen. Geübte Sinne, das heißt, das ist ein Training. Da sollen wir hinwachsen. Das hat etwas mit Reife zu tun. Paulus redet von dem Dienst der Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten zum Aufbau des Leibes, damit sie in die Reife kommen, in die Fülle kommen dessen, was Christus ist, in die ganze Mannesreife. Und dann sagt er in Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen. Viele sind noch nie aufgewacht zu der Tatsache, dass Paulus sagt, im Namen des Herrn, im Volke Gottes, kann es auch Betrug geben. Das sind doch nicht die Mormonen, die an die Tür klopfen und die fragen, ob du da nicht Mitglied werden möchtest. Es läuft ein bisschen subtiler ab. Er redet doch von Ereignissen, von Diensten, von Dingen im Volke Gottes. Betrügerei von Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und ich kenne Menschen, ich kenne Männer und Frauen Gottes, die haben Angst, wenn solche Verse vorgelesen werden. Und ihre Angst ist, das könnte die Schäfchen verunsichern. Das verleitet sie zur Rebellion. Mein Freund Axel Weber hat ein wunderschönes, herausforderndes und augenöffnendes kleines Büchlein geschrieben über Heuchelei da draußen. Der Kommentar eines Mannes Gottes war, das wird dazu führen, dass die Leute wieder sich erheben in Rebellion gegen ihre Leiterschaft. Eine Lehre über Heuchelei, die aus der Bibel ist, was ist Heuchelei, wie gefährlich ist Heuchelei, woran kann man sie erkennen, wie kann ich dafür sorgen, dass das nicht in meinem Leben ist, wie kann ich mich schützen, wenn so etwas um mich herum geschieht, wird verdächtigt, sie wird nur eins produzieren, Rebellion. Ja, dann müssen wir sagen, Paulus, liebe Paulus, wenn du da schreibst, Betrügerei von Menschen, das verunsichert ja die Leute, dann werden die sagen, jetzt vertraue ich gar keinem Leiter mehr. Aus diesen Gründen hat über Jahrhunderte die katholische Kirche es vorgezogen, das Wort Gottes auf Lateinisch zu lesen, weil wenn die Leute die Wahrheit hören, die könnten die verdrehen. Ihre größte Angst war nicht, dass sie durch Wahrheit frei werden, die größte Angst war, sie könnten die Wahrheit nehmen und falsch interpretieren und falsch anwenden. Und davon müssen wir sie bewahren und deswegen machen wir alles auf Lateinisch. Und da sitzt der Bauer da im Gottesdienst und hat die wunderbare lateinische Messe und alles funktioniert wie am Schnürchen. Er versteht nur kein Wort. Aber er sollte einfach in Ehrfurcht sitzen und sich hinterher noch bedanken. Der Schutz vor Missverständnissen ist nicht, heikle Wahrheiten wegzulassen, sondern sie in Ausgewogenheit zu präsentieren. Das ist der Schutz. Und da haben wir einen riesen Nachholbedarf. Einen riesen Nachholbedarf. Und er sagt, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Die Wahrheit reden oder wahrhaftig sein, kann man auch übersetzen. Wahrhaftig sein in Liebe. An vielen Stellen wird der Unterschied zwischen Korrektur, Zurechtweisung, Konfrontation im Gegensatz zu böses Reden und Aufsässigkeit und Rebellion und Widerspenstigkeit. Dieser Unterschied wird nicht gelehrt und dadurch werden Leute in Unmündigkeit gehalten. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Ermahnung, Korrektur, Zurechtweisung ist ein wesentlich notwendiges Element des christlichen Glaubens und der christlichen Gemeinschaft. Und Paulus sagt, durch Zurechtweisung werden wir gesund im Glauben. Gesund im Glauben. Und da kursiert in unserem Land eine Vorstellung von Liebe, Die ist immer nur nett und immer nur lieblich und immer nur freundlich und immer nur eititeiti. Und sogar wenn du siehst, dass er total daneben ist, du darfst nichts sagen. Nur wenn er selber Vertrauen fasst und wenn er selber sich öffnet und wenn er selber irgendwie dann anfängt, Fragen zu stellen, dann kannst du ihm Dinge sagen, ihr Lieben, das ist nicht neutestamentliche Gemeinschaft. Im Neuen Testament finden wir Korrektur, Ermahnung, Zurechtweisung. Das kannst du mal nachschlagen. Das kommt über 40 Mal vor im Neuen Testament. Über 40 Mal, das ist ein wesentlicher Anteil von der Gemeinschaft der Gläubigen. Und wie viele Gläubige habe ich getroffen, die erleben Dinge, die sind haarsträubend und sie wissen, wenn sie das ansprechen würden, kriegen sie einen auf den Deckel wie die anderen auch vor ihnen. Weil ihnen alles, was sie wissen über Kritik ist, das ist gefährlich. Taste nicht den Gesalbten des Herrn an. Hallo, wir sind alle gesalbt. Wir sind nicht mehr in der Zeit von Mose, wo einer den Geist hat und die anderen müssen vertrauen, dass er den Geist hat. Ich rede nicht von Aufsässigkeit. Ich rede von, wenn Dinge schief sind, wenn Dinge nicht in Übereinstimmung sind, haben wir die Aufgabe, hinzugehen und unsere Fragen und Bedenken anzumelden und zu sagen, können wir einmal darüber reden? Ich sehe so in der Schrift. Kannst du mir erklären, warum du das anders lehrst? Das ist nicht Rebellion. Das ist Demut. Das ist Loyalität zum Leiter. Das ist wahre Loyalität. Wenn ich sehe, mein Leiter verzapft Dinge, die nicht biblisch sind, und ich sage, naja, das ist seine Angelegenheit, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist die größte Lieblosigkeit, die du ihm antun kannst. Und wenn wir denken, wir sind nicht für unsere Leiter verantwortlich, die sind nur für uns verantwortlich, dann haben wir ein Bild von Gemeinde, was nicht ausgewogen ist. Leiter sind Hirten, sind Aufseher über unsere Seelen, jawohl. Aber wir haben auch eine Verantwortung, für sie zu beten, sie zu segnen, sie wertzuschätzen und auch auf Dinge hinzuweisen, wenn sie offensichtlich gegen die Schrift sind. Wir haben diese Aufgabe. Und an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Land wird das verschwiegen, wird nicht gelehrt, aus bestimmten Gründen, die man sich leicht vorstellen kann. Und Paulus sagt, wir sollen wahrhaftig sein, in Liebe und in allem hinwachsen zu dem Haupt, der Christus ist. Philipper 3. Schau mal, was Paulus sich hier erlaubt. Seht auf die Hunde. Und du musst wissen, in jüdischer Mentalität, das ist ein ganz schlimmes Wort. Das ist wie wenn wir sagen würden, Schweine. Für uns hat Hund einen positiven Begriff, aber für Juden ist es etwas ganz Gemeines. Seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Hier gibt es Kriterien von gesunden Dienst. Gott dienen im Geist, nicht auf Fleisch vertrauen. Und uns rühmen in Christus Jesus, nicht rühmen unsere eigenen Werke, nicht rühmen unsere Dinge, die wir tun und wie groß wir sind und wie bekannt und all diese Dinge. Das ist fleischlich und das hat mit unserem Leben nichts zu tun. Und dann sagt es noch einmal positiv in Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, du hast die Aufgabe, mit den Leitern zu gehen, die Jesus nachgehen, so wie Paulus Jesus nachgegangen ist. Der bloße Titel Leiter, Apostel, Pastor, das bedeutet überhaupt nichts. Wir haben nicht eine Amtsautorität. Nur weil es auf der Visitenkarte steht, musst du jetzt alles tun, was der sagt. Sondern im Neuen Testament hast du Amt, was immer gekoppelt ist an Vorbild. Und du hast keinerlei Veranlassung. Und es ist sehr gefährlich, einem Leiter nachzufolgen, der nicht mehr Christus nachfolgt. Es ist sehr gefährlich. Und wir müssen wissen, wie sieht das aus, dass ein Mensch in Wahrhaftigkeit und in Demut Jesus nachfolgt. Und Wahrhaftigkeit wäre zum Beispiel erwiesen, wenn er mit Korrektur umgehen kann. Du gehst hin und sagst, Entschuldigung, das ist nicht biblisch. Und er sagt, ich werde darüber nachdenken. Und dann sagt er, du hast recht. Und er tritt vor seine Gemeinde und sagt, ich habe etwas erzählt, was Quatsch ist. Und es tut mir leid, vergebt mir bitte. Das ist Wahrhaftigkeit, das ist ein Ausdruck von Demut. Aber wenn er nicht einmal bereit ist, dich anzuhören, wenn er nicht einmal bereit ist, zu prüfen, sondern wenn er sagt, was wagst du, zu mir zu kommen und mich zu korrigieren? Weißt du nicht, dass ich der Gesalbte des Herrn bin? Weißt du nicht, dass ich der Leiter bin? Und du hast die Aufgabe zu tun, was ich sage, und du hast keine Berechtigung, mich zu korrigieren. Das tut schon der Herr. Dann kannst du wissen, hier hast du einen Leiter, der nicht mehr Christus in Demut nachfolgt. Sei vorsichtig. Wir haben eine wichtige Betonung von Unterordnung. Aber die ist niemals getrennt vom Lebensstil und von der Haltung und von der Art des Dienstes des Leiters. Das ist der Unterschied zwischen Armee und Kasernenhof. Da gibt der Offizier Anweisungen und egal wie sein Charakter ist, du hast zu tun, was er sagt. Aber wenn du im Neuen Testament siehst, wir haben nicht die Zeit, da reinzugehen, studiere das selber, immer wieder. Seid Vorbilder der Herde. Herrscht nicht über sie. Ja. Ganz klare Beschreibungen, in welcher Haltung sie zu leben haben. Und wenn wir auf den Herrn sehen, da ist so eine Willigkeit in uns, uns denen anzuvertrauen, die in Wahrhaftigkeit Jesus nachfolgen. Da haben wir gar kein Problem mit. Da haben wir gar kein Problem mit. Ich habe festgestellt, je mehr in einer Gemeinde von Unterordnung geredet wird und eingefordert wird, umso weniger echte geistliche Autorität ist da. Ein wirklicher geistlicher Leiter muss nicht in jedem dritten Satz betonen, dass er der Leiter ist. Und er muss nicht die Leute zum Gehorsam prügeln, sondern die wissen, er dient unserem Gott. Er hat ein Herz für uns. Bei ihm werden wir ernährt, geschützt, was Gott uns geben möchte durch Menschen. Das bekommen wir hier. Und hier ist Vertrauen da. Und hier gehen wir zusammen vorwärts. Aber wenn du siehst, dass da ein korruptes Herz ist, dass da Lüge ist, dass eine Unwilligkeit da ist, sich mit dem eigenen Versagen zu beschäftigen, wenn das eigene Versagen dann umgelenkt wird auf andere Leute. Und andere sind schuld, nicht man selber. Wir können unser Herz nicht zwingen zu vertrauen. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht sagen, das ist mein Leiter, der lügt zwar, der hintergeht mich, aber ich vertraue ihm jetzt. Das funktioniert nicht. Dein Herz sagt, be careful. Und wenn das der Fall ist und wenn keine Korrektur ist, mein Rat ist, bitte Gott, dir zu zeigen, wie dein Weg weitergeht. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. So, da hast du eine Leitlinie. Nach welcher Art von Leiterschaft sollen wir schauen? Diese Leiterschaft, die in Demut, in Hingabe an Gott lebt und die nicht ihre eigene Sache machen will. Vers 18, denn viele wandeln, von denen ich oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Redet hier von Christen, deren Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Sie benutzen ihren Glauben, um für sich daraus Vorteile zu ziehen, Anerkennung von Menschen, Ehre, Macht. Und sie sind in diese Dinge verliebt. Und Paulus sagt, diese Leute sind Feinde des Kreuzes. Sie sinnen auf das Irdische. Wir werden jetzt zu 1. Korinther gehen und bevor wir uns dort einen Vers in Kapitel 2 anschauen, will ich sagen, studier diese Kapitel, 1. Korinther 1, 2 und 3. Und es gibt ein Thema, was sich durch diese drei Kapitel durchzieht. Und das ist der Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Das ist das Thema, das sich durch alle drei Kapitel hindurchzieht. Menschliche Weisheit im Gegensatz zu göttlicher Weisheit. Und hier in Korinther 2, Vers 14, wir haben schon den oberen Vers angeschaut, dass wir durch den Geist Offenbarung bekommen, dass der Geist uns alles zeigt und dass wir Gott erkennen durch den Geist, dass der Geist uns alles erkennen lässt, was uns geschenkt worden ist. Aber jetzt hier in Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Und das, was hier in den meisten Bibelübersetzungen natürlich genannt wird, der natürliche Mensch, das griechische Wort bedeutet eigentlich seelisch. Der seelische Mensch. In manchen Bibeln hast du auch eine Fußnote und dann siehst du das. Und hier haben wir einen interessanten Gedanken, der ganz eng verbunden ist mit dieser Thematik Schutz vor Verführung. Der seelische Mensch ist ein Mensch, der Jesus angenommen hat. Er ist von Neuem geboren, aber er ist nicht aufgewachsen und er hat nie den Durchbruch geschafft in ein Leben im Geist und er wird überwiegend oder nur von seiner Seele bestimmt. Und die Seele ist sehr, sehr clever. Und die Seele kann Dinge des Geistes nachmachen. Es gibt eine nachgemachte seelische Demut. Wenn du die Demut Christi gesehen hast und du siehst an Christen in seelischer Demut wandeln, es ist so abstoßend. Es ist schwer zu ertragen. Weil es Lüge ist. Es ist ein Leben in der Lüge. Dahinter sind ganz, ganz starke, stolze Antriebe, aber es wird alles verpackt in einer Demut. Die Seele ist imstande, oder sie versucht es, sie kann es nicht wirklich, aber sie versucht es, geistliche Dinge nachzumachen. Vorhin haben wir schon den Kolosser von diesen Menschen gehört, von dieser gewollten, selbstgemachten Demut. Und Demut ist nicht immer leise zu sprechen und immer zu lächeln. Demut hat was mit Abhängigkeit zu tun. Demut hat was mit Wahrhaftigkeit zu tun. Der demütigste Mensch, der je über diesen Planeten gegangen ist, war Jesus. Und es gab Situationen, da hat er mit lauter Stimme gerufen. Aber Christen, die selber seelisch sind, die keine Ahnung haben, wie Christus ist, sie sehen einen Menschen, der einmal bestimmt und energisch und entschieden und laut auftritt und sagen, guck mal, wie der sich im Mittelpunkt stellt. Guck mal, wie der sich irgendwie selber irgendwie für was hält. Jesus war auf dem Fest und er rief mit lauter Stimme, dass es die Massen gehört haben. War das Stolz oder Demut? Demut. Weil er immer Demut war. Wir brauchen geistliche Kriterien. Was ist Demut? Ich kann mich noch erinnern, als junger Christ wurde mir mit großer Ehrfurcht der demütigste Bruder der Gemeinde vorgestellt. Ich war ganz jung Christ. Und das war so ein ganz lieber Opi. Und er hat immer gehaucht, wenn er gesprochen hat. Man musste ganz nah ran, um überhaupt zu verstehen. Nicht, weil er keine Kraft hat oder so, sondern das war so seine Art, immer so zu flüstern und so salbungsvoll zu sprechen. Und er hat auch immer nach unten geschaut. Da konnte er nie in die Augen gucken. Und er wurde mir verkauft als der demütigste Bruder in der ganzen Gemeinde. Ich war ganz junger Christ. Ich habe keine Lehre gehabt über Demut. Ich wusste gar nichts. Aber ich habe gewusst, irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht der Jesus, der vor ein paar Monaten in mein Leben gekommen ist und mit Energie, mit Entschiedenheit, mit Wildheit die Ketten der Finsternis zerbrochen hat und mich freigemacht hat. Das ist irgendwie so ein Softie oder so irgendwie. Aber Jesus war ein Mann. Der natürliche Mensch ist der Mensch, der von der Seele bestimmt ist. Und er kann dort eine Pseudogeistlichkeit entwickeln, dass er sogar Eindrücke hat, dass er sogar Bilder hat. Wenn er Ambitionen und denkt, das Prophetische ist ein wunderbares Territorium, um hier meine Überlegenheit zu demonstrieren, um hier Anerkennung von anderen zu bekommen, dann kann er sich hineinsteigern und kann sogar Bilder und Visionen und Worte und Eindrücke haben. Das ist möglich. Aber es kommt nicht von Gott und es wird in die Irre führen. Also da sehen wir gleich, das würde ich noch weiter ausführen dann vom Wort her, dass seelische Menschen sind Opfer von Verführung, sie leben in Selbsttäuschung und wenn sie dann Gelegenheit und Raum bekommen, sie werden andere verführen. Sie sind verführt und sie werden andere verführen. Sie sind von ihrer Seele bestimmt. Kapitel 1 in Korinther, dort finden wir ein ganz wesentliches Merkmal von dieser menschlichen Weisheit, die aus der Quelle der Seele kommt. Ach, vielleicht lesen wir das zuerst, bevor wir zu Kapitel 1 gehen von Korinther, lass uns zu Jakobus 3 gehen. Entschuldigung, aber ich denke, es hilft uns mehr. Wir schauen uns da Jakobus 3 an. Wir müssen viele Bibelstellen heute anschauen und es gibt Bibelstellen hier, da hast du noch nie über eine Lehre gehört. Und hier gibt Jakobus den Unterschied zwischen zwei Arten von Weisheit. Und darum gehört das zusammen zu 1. Korinther. Jakobus Kapitel 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, erzeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit. Also ein Mensch, der in diesen Dingen lebt, in Eifersucht und Eigennutz, der demonstriert nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, also die göttliche Weisheit, sondern, jetzt achte ganz genau, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Und hier wiederum müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Eine irdische Weisheit, dann wird sie beschrieben als dieses Wort, was hier in meiner Bibel sinnlich ist. Vers 17. Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und jetzt sagt er wie. Nicht in Redeweisheit. Das ist genau das, wovon Jakobus redet. Eine irdische, menschliche Quelle, wo nette Worte gebraucht werden, aber es ist nicht die Quelle des Geistes. Und was tut dieser, was würde eine solche Art von Dienst tun? Warum hütet er sich vor der Redeweisheit? Damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Das entscheidende Merkmal von irdischer, menschlicher und religiös-dämonischer Weisheit ist, das Kreuz Christi wird verschleiert. Die Gläubigen kommen durch die Verkündigung des Wortes Gottes nicht in Berührung mit dem Kreuz. Und wenn sie nicht in Berührung mit dem Kreuz kommen, kann das Kreuz nicht angenommen werden. Es kann nicht sein Werk tun in ihnen. Und das heißt, sie werden niemals wirklich frei werden. Sie werden niemals wirklich geistlich erwachsen. Das Kreuz ist das Zentrum unseres Glaubens. Durch das Kreuz haben wir die Befreiung vom Gesetz, die Befreiung vom Fluch, die Befreiung von der Macht der Sünde, die Befreiung von den Elementen dieser Welt, von der Macht Satans. Durch das Kreuz haben wir all das. Und wenn da jetzt eine Verkündigung aus der Quelle der menschlichen Weisheit ist, dann kann da wunderbar gepredigt werden, aber es gibt keine Berührung mit dem Kreuz und es gibt keine Durchbrüche. Und Menschen können Jahre und Jahre in der Gemeinde sitzen. Und um sie herum geschehen Dinge, die nicht von Gott sind. Sie haben Dinge in ihrem Leben, die nicht von Gott sind. Gestern sprach ich von dem Pastor, der Fan ist von Herr der Ringe. Er ist so fasziniert von diesem Film, dass er möchte, seine ganze Gemeinde schaut diesen Film. Wie kann das sein? Es gibt nur eine Erklärung. Leben in der Seele. Er kennt die Heiligkeit und Reinheit Gottes nicht. Weil wenn er die kennen würde, würde er sagen, du, dieser Film, der ist so eklig, der ist so furchtbar, der ist so zerstörerisch, ich werde diese Dinge nicht hineinlassen in meine Seele und ich werde alle um mich herum warnen. Aber weil er die Heiligkeit, die Reinheit, die Klarheit Christi nicht kennt, hat er kein Problem mit diesen Dingen. Das ist die einzige Erklärung. Das ist nicht eine mutwillige Verführung. Er weiß nicht, das Zeug ist Gift, aber ich werde jetzt doch meinen Leuten sagen, und dieses Gift ist doch gut für euch. Bitte, Irreführung ist in den meisten Fällen total unbewusst. Man ist verführt und verführt. Es ist nicht so, dass man weiß, was man tut. Das Wesen der geistlichen Täuschung ist, dass man hundertprozentig weiß, dass man richtig ist. Das ist das Wesen von Täuschung. Damit sage ich aber nicht, wenn man hundertprozentig weiß, dass man richtig ist, dass man dann getäuscht ist. Alle, die getäuscht sind, haben diese Gewissheit, dass sie richtig sind. Aber die, die richtig sind, haben auch die Gewissheit, dass sie richtig sind. So, ja, wie kann man jetzt das unterscheiden? Nur durch den Geist. Das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Täuschung und Wahrhaftigkeit. Das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Aber wer in Täuschung lebt, lebt in Stolz. Und das heißt zum Beispiel, er ist für Korrektur nicht zugänglich. Er lebt nicht in verantwortlichen Beziehungen. Er macht, was er will. Er sagt, wer bist du? Ich bin der Leiter Gottes mit mir. Du musst schweigen. An den Merkmalen, an den Verhaltensweisen können wir dann sehen, was ist das für eine Sache. Die Weisheit von oben, haben wir bei Jakobus gelesen, lässt sich was sagen. Wer in Weisheit von oben lebt, der kann das ertragen, dass man ein Fragezeichen gemacht wird und sagt, gut, dann setzen wir uns mal hin und wir schauen das mal an im Wort. Er wird nicht empört sein. Was? Du achtest meine Autorität nicht? Sondern sagen, komm, ich erkläre dir das. Ich zeig's dir. Ja. Und in der Gemeinde soll Freiheit sein. Und jeder soll die Freiheit haben, seine Fragen zu stellen, auch wenn vielleicht der weise Leiter meint, das sind alles dumme Fragen. Es muss die Freiheit sein, Fragen stellen zu dürfen. Ich kenne Leute, die haben gefragt, den Vorstand, wie ist das mit den Finanzen? Darf ich mal bitte sehen, wie ihr mit den Finanzen umgeht? Und er ist sofort aus der Gemeinde geflogen. Hallo? Ja. Das ist dieses Verständnis von, wir sind die Kings, wir sind die Chefs, wir sind nicht hinterfragbar. Wir sind vor Gott verantwortlich. Wer bist du, kleiner, unreifer Christ, dass du fragen willst, wie wir mit den Finanzen umgehen? Ich denke, die Gemeinde hat ein Recht zu sehen, wie wird mit den Geldern, die sie zusammengelegt hat, umgegangen. Ich denke, die Gemeinde hat ein Recht. Und es ist ein Ausdruck von Selbstherrlichkeit, wenn wir sagen, wir da oben, ihr da unten, wir Chef, ihr nix. Das ist nicht Gott, das ist Welt, das ist zutiefst heidnisch. Das hat mit Christus nichts zu tun. Das Kreuz wird durch diese seelische, menschliche Weisheit verdeckt. Noch deutlicher finden wir es dann in Kapitel 2, 1. Korinther 2, Vers 4. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, das ist wieder diese Redeweisheit, überredende Worte der Weisheit, also menschliche Weisheit, schon göttliche Weisheit, aber nicht menschliche Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ihr Lieben, was hier gesagt wird, ist zutiefst erschreckend. Wenn da eine Verkündigung aus der Quelle der menschlichen und religiös-dämonischen Weisheit sprudelt, erzeugt das eine Art von Glauben, die einen wesentlichen Nachteil hat. Es ist ein Glaube ohne Kraft. Es macht die Menschen nicht frei von ihren Sünden. Es macht die Menschen nicht immer mehr Christusähnlich, sondern es ist einfach nur ein Drehen um sich selbst und eine Unterhaltung. Es mag ganz nett sein, es mag lustig sein. Ich sage nicht, dass das immer so bedrückend und knechtend oder so ist. Das kann sehr lustig sein. Das kann Bierfeststimmung sein, oh ja. Aber das Merkmal ist, die Gläubigen wachsen nicht. Du kommst 5 Jahre später wieder und du siehst nicht mehr von Christus in der Gemeinde. Die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes hat nicht zugenommen. Die Leute kommen nicht in ihre Berufung, kommen nicht in ihre Dienste, sondern alles, was sie tun, sie sitzen einfach da und sie bewundern die Rhetoriker. Das ist nicht Gemeinde, ihr Lieben. Und Paulus sagt, aus der Quelle der menschlichen Weisheit kann schon ein Glaube entstehen, aber dieser Glaube wird keine Kraft hervorbringen. Keine Kraft. Das heißt, das ist ein gigantischer Betrug. Das ist, wovor Paulus warnt. Betrug von Menschen. Im Namen des Herrn werden Leute in Unmündigkeit gehalten. Und sie können noch trainiert werden, das zu genießen. Das ist das Verrückteste. Die können noch denken, sie werden aufgebaut. Sie können noch denken, ihnen wird geholfen. Nur wer mit den Augen des Geistes sieht, erkennt, hier passiert überhaupt nichts. Hier geschieht gar nichts. Hier gibt es keinen Fortschritt. Hier gibt es nicht eine größere Klarheit über Gott und über Gottes Wesen und nicht eine größere Ebenbildlichkeit Christi. Es bleibt alles so, wie es ist. Das ist doch schrecklich. Das wäre eine Perversion von Gemeinde. Das ist nicht, was Gott sich vorgestellt hat von Gemeinde. Und das sind dann Menschen, die immer abhängig sind und die immer ganz schnell verunsichert sind und die selber keine Orientierung haben. Gerade letzte Nacht, und das ist einer von vielen, vielen Beispielen, letzte Nacht habe ich ein E-Mail bekommen von einem jungen Mann, ich weiß nicht, wie alt er ist, und er hat geschrieben, er hat also einen ungläubigen Freund und der liest irgendwas über Buddha und da gibt es eine Geschichte in diesen Büchern über Buddha von einem Mann, der über Wasser gelaufen ist. Und jetzt behauptet sein Freund, also siehst du, diese Schriften vom Buddha sind viel älter als das Neue Testament. Das Neue Testament hat vom Buddha abgeschrieben. Und er schreibt jetzt, als ich das hörte, kriegte ich eine panische Angst, dass das Neue Testament nicht glaubwürdig und zuverlässig und Gott inspiriert ist. Was ist sein Problem? Er kennt den Geist nicht. Er kennt die Realität Gottes nicht. Er hat einen Glauben, er vertraut einem Menschen, der gesagt hat, die Bibel ist wahr. Jetzt kommt ein anderer Mensch und sagt, die Bibel ist getürkt und jetzt ist er irritiert. Er kann nicht stehen. Er wird sofort umgehauen von irgendetwas. Er kennt den Herrn nicht selber. Wenn er geöffnete Augen des Herzens hätte und er würde im Neuen Testament die Herrlichkeit Jesu sehen, diese Einzigartigkeit, sein Wesen, seine Erscheinung selber wäre der Beweis, dass das nicht von Menschen ist. Die Bibel, wenn sie erleuchtet wird durch den Heiligen Geist, beweist selber, dass das von Gott ist und dass niemals ein Mensch sich so etwas ausgedacht hat. Und wenn du dann diese Herrlichkeit Jesu siehst, schaust mal einmal nach unten zu Buddha und sagst, wie kann ein Mensch auf solchen Quark reinfallen? Hier ist die Herrlichkeit und da ist so ein dicker, fetter, kleiner Buddha. Was hat denn der gemacht für die Menschheit? Aber er kennt nicht geistliche Realitäten. Er kennt nur einen, der vielleicht den Herrn kennt, hoffentlich. Wahrscheinlich auch nicht. Denn sonst hätte der den schon in Mündigkeit gebracht. Ja? Das sind die Leute, die einfach umgepustet werden, die einfach irritiert werden. Panische Angst kriegt er jetzt, könnte die Bibel verkehrt sein. Jesus ist in mein Leben gekommen, als ich mit Buddha und diesen ganzen Zeugs zu tun hatte. Und als Jesus kam, ich wusste, das ist Jesus. Da stand nicht drunter, ich bin Jesus unter dieser Version. Ich wusste, er ist der Herr, er ist die Wahrheit. Und er hat mich errettet. Und dann nach ein paar Wochen hat er zu mir gesagt, die Bibel ist mein Buch. Das hat er zu mir gesagt. Wörtlich. Und wenn du jetzt nicht anfängst, in die Bibel zu schauen, werde ich nicht mehr mit dir reden, hat er zu mir gesagt. Mann, war ich motiviert. Und von diesem Tag an, als der mich gerettet hat aus der Finsternis, als er gesagt hat, die Bibel ist sein Buch, ich habe niemals auch nur eine Sekunde gezweifelt an die Bibel. Niemals. Und ich habe evangelische Theologie studiert und die erzählen einen Quark, kann ich dir sagen. Das hat mich überhaupt nicht angefochten. Ich habe da gesessen in Sprachen gebetet und habe gesagt, Herr Sicke, sie öffnen die Augen, die wissen nicht, wovon sie reden. Ich freue mich am Herrn und die erzählen mir, dass das alles gar nicht gibt und gibt keine Wunder und gibt keine Dämonen und gibt nicht das und das. Und am Morgen saß ich in der Vorlesung und am Nachmittag habe ich Dämonen ausgetrieben. Ich lebte in einer ganz interessanten Welt. Wir brauchen Realität. Und die kommt im Geist zustande. Und wenn Realität im Geist ist, da kann die ganze Welt aufstehen. Da können alle sogenannten geisterfüllten Christen aufstehen und sagen, wir haben entdeckt, dass es doch eine Täuschung ist. Du wirst nicht irritiert sein. Du weißt, an wen du glaubst. Du weißt, was du hast. Das ist, was wir brauchen. Diese Standfestigkeit. Und das kommt nur durch den Geist, wenn wir herauskommen aus dem natürlichen, aus dem seelischen Bereich. Lass uns zu Judas gehen. Ein kleiner, aber sehr, sehr wichtiger Brief. Wird gerne übersehen. Ist auch so klein. Kann da nicht viel drin sein. Geliebte, Vers 3, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Wir sollen nicht nur den Kampf des Glaubens kämpfen, wir sollen auch für den Glauben kämpfen. Wie du siehst im nächsten Vers, weil der Glaube bedroht ist, weil der Glaube in Gefahr ist, unterwandert zu werden. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Wo eingeschlichen? Na, bei den Mormonen natürlich. Nein, in die Gemeinde. In das Volk Gottes haben sich Menschen eingeschlichen. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Und die den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich lasse das jetzt alles aus Zeitgründen, aber das ist sehr interessant, diese Beschreibung zu lesen. Aber dann in Vers 16, das möchte ich hervorheben. All die Verse werden diese Menschen und ihre Art beschrieben, vor denen wir uns in Acht nehmen sollen. Wir müssen kämpfen für den Glauben. Das heißt, dafür kämpfen, dass diese Leute nicht Einfluss gewinnen. Das ist doch gemeint. Kämpfen für den Glauben. Leute haben sich eingeschlichen, die unterwandern das Ganze. Und jetzt sollen wir kämpfen für den Glauben. Das heißt, die Wahrheit wird hochgehalten und wir sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das ist unsere Aufgabe. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern, nach ihren Begierden wandeln. Das heißt, sie haben nie die Realität des Kreuzes gesucht und erfahren, das nämlich ein Ende macht den fleischlichen Begierden. Sie kennen diese Dinge überhaupt nicht. Sie leben in diesen Begierden. Sie sind motiviert von, ich will Lob haben, ich will Anerkennung haben, ich will gesehen werden, ich will vorne sein, ich will Chef sein, ich will Macht haben. Von diesen Dingen werden sie motiviert. Nach ihren eigenen Begierden wandeln sie. Ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Siehst du? Alles geht nur darum, was können sie kriegen. Aber das wird so raffiniert verpackt, dass das Dienst genannt wird. Aber die Motivation ist, was können sie kriegen? Ich glaube, jeder Diener und Dienerin Gottes hat das schon erlebt, dass Menschen sich nähern und in unserem Umkreis sich aufhalten wollen, weil sie ihren Wert und ihre Bestätigung daraus ziehen, ich bin Freund von Reinhard Bonnke, ich bin im Umkreis und bin in der Nähe von XY und so etwas. Und das ist dieses, was die Amerikaner Name-Dropping nennen. Da gibt es Christen, wenn du dich mit denen unterhältst, ist ein ganz, also sie, du sagst ihnen guten Tag und in den nächsten drei Sätzen erzählen sie 15 Namen von prominenten Christen, die sie alle schon kennen und die sie gesegnet haben und die mit ihnen geredet haben, mit denen sie im Briefwechsel sind. Name-Dropping. Die lassen immer alle möglichen Namen fallen, um zu zeigen, wie wichtig sie sind. Sie sind eigentlich gar nicht wichtig, aber sie kennen welche, die wichtig sind. Und daraus ziehen sie ihre Wichtigkeit. Und bewundern andere Leute um des Vorteils willen. Das heißt, ihr ganzes Ziel ist, sie wollen sich groß machen. Sie wollen etwas für sich haben. Das ist das Gegenteil des Wesens Christi. Und wie oft habe ich Christen erlebt, die sich mir nähern und die mir guten Tag sagen und in den ersten 5 Minuten erzählen sie alle möglichen Namen von sogenannten Prominenten, mit denen sie gut in Kontakt sind und die sie kennen. Dann denke ich immer an Judas. Noch einmal Vers 18b, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen. Irdisch Gesinnte, und hier ist wieder dieses Wort seelisch. Sie sind seelisch gesinnt. Menschen, die den Geist nicht haben. Ich denke nicht, dass das bedeutet, sie sind nicht von Neuem geboren, aber sie haben nicht den Geist als die bestimmende, führende, prägende Instanz in ihrem Leben. Sondern das, was sie bestimmt, ist ihre Seele. Und Judas sagt etwas sehr Interessantes: Das sind Menschen, die Trennungen anrichten. Wie viele Trennungen werden angerichtet von Menschen, die beanspruchen, etwas zu sein? Da ist der große Mann XY und er hat ein Zerwürfnis mit Mann Z. Und dann geht er zu seinen Freunden und sagt: Wenn ihr weiter meine Freunde sein wollt, dann habt ihr nichts mehr zu tun mit Z. Und weil Z so viel Vorteil von XY hat, willigt er ein und bricht die Beziehung mit Z. Trennung passieren, weil Menschen Vorteile suchen, weil Menschen nicht in der Wahrheit leben. Man könnte doch sagen, pass auf, du hast ein Problem mit dem, das ist deine Sache, da mische ich mich nicht mit ein, klärt das untereinander oder holt euch einen Dritten dazu, aber ich habe keine Veranlassung, weil er mir nichts getan hat, ich habe keine Veranlassung, diese wunderbare Freundschaft zu kündigen, nur weil du mit dem ein Problem hast. Aber Leiter, die in Selbstherrlichkeit leben, werden das nicht ertragen und sie werden sagen, entweder ich oder er, wähle. Sie trennen den Leib, weil es ihnen nicht um Christus geht, es geht ihnen um sich selbst. Und diese Dinge, ihr Lieben, geschehen so häufig. Und Mauern werden aufgerichtet, weil da diese Ängste sind, dieses Misstrauen. Seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Vielleicht erzähle ich mal eine kleine Geschichte so aus dem Nähkästchen. Fernes Land ist nicht Deutschland, du brauchst nicht überlegen, wem könnte das betreffen. Ja. Ich diente mehrere Jahre bei einem Mann Gottes, er war sehr angesehen, er war der Leiter der ganzen charismatischen Gemeinschaft oder Union oder Netzwerk oder wie sie das da nennen. Ja, hat Bibelschule gehabt und ich habe dort gedient und Gott hat diesen Dienst sehr benutzt und der Heilige Geist war da. Menschen waren sehr berührt und waren sehr, sehr in tiefer Begegnung mit Gott. Es sind wunderbare Dinge passiert. Dann kam ein anderer Mann Gottes in meiner Abwesenheit und hat diesem Pastor Lügen über mich erzählt. Hat erzählt, ich habe ein Problem mit Alkohol und überhaupt in Deutschland will keiner mit mir was zu tun haben, nur noch ein paar ganz wenige Russlanddeutsche arbeiten mit mir, sonst haben sich alle von mir abgewandt. Und was hat er noch erzählt? Ach, dann hat er erzählt, er hat sich getroffen mit einem, ich sage auch lieber nicht den Namen, einem ganz bekannten Mann Gottes in Deutschland und der hat ihm gesagt, du der Henkel, das kannst du alles vergessen, das ist alles total schief und alles ganz furchtbar. Das hat er dem erzählt und daraufhin hat er die Verbindung abgebrochen und aufgehört, mit mir Kontakt zu haben. Sein Co-Pastor kommt zu mir und sagt, du, das und das wird über dich geredet. Stimmt das, dass dieser Mann Gottes mit dem Diener Gottes in Deutschland geredet hat? Stimmt das, dass sie sich getroffen haben und dass der aus Deutschland das bestätigt hat? Ich sage, es ist alles Lüge. Es ist alles Lüge. Hier ist die Adresse, hier ist die E-Mail-Adresse. Schreib du hin und erkundige dich und du wirst hören, das ist alles Lüge. Der Mann Gottes in Deutschland hat einen Brief geschrieben, und hat gesagt, Entschuldigung bitte, ich kenne diese Person nicht, ich habe nie mit ihr geredet, ich habe nie ein schlechtes Wort über Henkel gesagt und jederzeit bin ich bereit, mit Henkel zusammenzuarbeiten. Lüge, Lüge, Lüge. Ich habe in diesem Brief geschrieben, sein Co-Pastor hat mich ja informiert über diese ganzen Sachen, weil er Not hatte. Und dann hat der große Chef gesagt, wovon du redest und was dieser Brief von diesem Mann Gottes bedeuten soll, der jetzt hier dich wieder reinwäscht, wir haben ja nie ein Wort über dich geredet. Und dann hat er Druck gemacht, anderen Pastoren im Land, weil er der Leiter war, und hat gesagt, ihr dürft ihn nicht mehr ins Land lassen. Ich bin der Chef dieser Vereinigung und ihr dürft ihn nicht ins Land lassen. Und Pastoren haben Angst vor dem großen Chef. Und sie sagen, dein Dienst ist wunderbar, wir sind so gesegnet und das hat uns so geholfen und wir würden gerne dich wieder haben, aber wir dürfen nicht. Sie unterwerfen sich einer solchen Autorität. Ist das nicht furchtbar? Der Leib wird geteilt, wird getrennt. Das spielt sich ab in vielen, vielen. Es gibt Denominationen, die sagen, Gastsprecher schön, aber der muss von uns sein. Wenn der nicht aus unserem Stall kommt, ist der nicht erlaubt. Das ist genau das Gleiche. Es ist egal, wie gesalbt der ist, ob das von Gott ist, ob das gesund ist, aber weil der nicht unseren Stempel hat, weil der nicht zu unserem Verein gehört, weil der nicht unseren Mitgliedsausweis hat, darf der nicht kommen. Das ist genau dasselbe. Seelische Menschen, die den Leib teilen. Vielleicht braucht diese Gemeinde ganz dringend diesen Dienst, um in neue Dimensionen zu kommen, um in Balance zu kommen. Aber der Dienst wird draußen gelassen, weil bei uns kommen nur die rein von unserer Sorte. Geistliche Inzucht nennt man das. Und das Volk Gottes kommt nicht vorwärts wegen solcher Dinge. So, da sehen wir seelisch gesinnte Menschen. Sie sind in Täuschung über sich selbst und sie täuschen andere. Zweite Thessalonicher. Ich komme jetzt zum Schluss zu dem ganz praktischen Anwendung für uns aus diesem allen, was wir gehört haben. Hier in dieser Passage redet Paulus vom Wirken des Antichristen. Und da werden ganz interessante Dinge gesagt. In Vers 9, 2. Thessalonicher Kapitel 2 und dann in Vers 9b wird vom Antichristen gesprochen, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Hier sehen wir die höchste Form der religiösen Verführung. Der Antichrist wird mit Zeichen und Wundern operieren. Und Gläubige sind in Gefahr, verführt zu werden. Gläubige, Menschen, die sagen, ich bin wiedergeboren, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, ich glaube an Jesus, sie sind in Gefahr, verführt zu werden. Und das eine, was sie schützt, ist nicht alle Tricks des Antichristen zu kennen, sondern die Wahrheit zu kennen und der Wahrheit hingegeben zu sein. Sie werden verführt, warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ihr Lieben, von unserer Prägung her als Kinder der Welt, als Kinder des Teufels, wir haben alle eine Abneigung gegen Wahrheit und finden Wahrheit als unangenehm und wir denken, je weniger wir damit in Berührung sind, umso besser. Aber jetzt gehören wir zu Jesus. Und die Überschrift über unserem Glaubensleben ist, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist Kind Gottes sein, das ist Leben als Christ, der Wahrheit zu gehorchen. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wir brauchen eine neue Sicht über die Wahrheit. Wahrheit ist nicht bedrohlich, Wahrheit ist nicht negativ, Wahrheit ist nicht einschüchternd, Wahrheit ist nicht beraubend, sondern Wahrheit ist freisetzend. Der Teufel hat uns belogen über das Wesen der Wahrheit. Wir müssen unser Denken erneuern. Wie sieht Gott Wahrheit? Welchen Platz hat Wahrheit? Und es gibt so viele Gläubige, da hat Wahrheit nicht den Platz, den es haben sollte. Und sie sind in großer Gefahr. Und Gott sagt, ihr seid auf der Flucht vor Wahrheit, aber hier komme ich und gebe euch einen gewaltigen Segen der Erlösung. Liebe zur Wahrheit. Ihr müsst gar nicht versuchen, Liebe zur Wahrheit selber zu entwickeln. Ich schenke euch das. Ich gebe euch Liebe zur Wahrheit. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, wie wichtig Wahrheit ist, dann sagen wir, ja, das brauche ich, das will ich haben. Ich demütige mich und ich sage, Herr, ich bin auf der Flucht, aber ich will nicht mehr fliehen. Wer glaubt, flieht nicht. Ich will, dass die Wahrheit in mein Leben kommt und dass sie mich korrigiert und dass sie mich anspricht und dass sie mich überführt und mir zeigt, wo ich Enttäuschung bin oder wo ich andere täusche. Und ich empfange Liebe zur Wahrheit. Und das heißt, jetzt hat Wahrheit den höchsten Stellenwert in meinem Leben. Und die Dinge, die ich tue und die Dinge, die ich nicht tue, werden nach dieser einen Frage gemessen. Entspricht das der Wahrheit? Nicht habe ich Lust dazu, nicht macht das Spaß, sondern entspricht das der Wahrheit? Das ist, was wir lernen. Und wenn wir das erwählt haben, diese Liebe zur Wahrheit, fängt die Wahrheit an, ein tiefes Werk in uns zu tun. Und das ist die letzte Schriftstelle jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten habe ich da noch? Was schätzt du? 15, oh gut. Dann ist vielleicht doch nicht die letzte Schriftstelle. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch. Es tut ein Werk in uns. Es tut in uns ein Werk. Und was ist dieses Werk, was das Wort Gottes tut? Es trennt Seele und Geist. Das ist, wovon wir die ganze Zeit reden, von der Gefahr eines seelischen Christseins. Und wenn das Schwert des Herrn kommt und sein Werk tut an unserem Herzen und tief geht bis auf den Grund unserer Motive, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, das heißt unsere Motive. Warum machen wir eigentlich, was wir tun? Was ist unser Verlangen? Was ist unsere Sehnsucht? Was wollen wir am Ende dabei sehen? Die Motivation ist das Entscheidende. Die Motivation entscheidet, ob das eine geistliche Verhaltensweise ist oder eine ungeistliche Verhaltensweise. Und wie kann man ein solches Wort von Paulus, Philipper 2, tut nichts aus eitler Ruhmsucht. Wie kann man das wirklich erfüllen und dem gehorsam sein, wenn nicht Hebräer 4, 12 eine Realität ist? Wenn nicht das Schwert des Herrn wirkt und die Motive unseres Herzens aufgedeckt werden und wir an den tiefsten Bereichen überführt werden, wo wir meinen, wir machen alles gut und richtig und in Wirklichkeit wollen wir nur haben. Gott macht uns keine Vorwürfe, dass wir uns so verhalten. Er weiß, wo wir herkommen, er weiß, welche Prägung wir haben. Aber er sagt, nimm jetzt Liebe zur Wahrheit an und erlaube, dass das Schwert des Herrn ein tiefes Werk an dir tun kann. Und das wird bis zu den Motiven gehen. Die sollen in Übereinstimmung kommen. Natürlich, wenn da jemand ist, der sein eigenes Reich baut, der alles macht wie Saul, sich selber ein Siegesmal baut, wenn du den fragen würdest, der würde immer sagen, alles für den Herrn. Der wird doch nicht sagen, ich baue mir ein Siegesmal, wenn du Saul interviewt hättest. Du, das ist für den Herrn, weil der Herr uns so wunderbar geholfen hat. Aber der Heilige Geist schaut in das Herz und sagt, Saul baute sich ein Siegesmal. Den Heiligen Geist kann man nicht betrügen. Er ist der Geist der Wahrheit. Saulus hat wunderbar über sich gedacht, Saul, aber der Heilige Geist hat ihn enttarnt. Und das ist das Werk des Schwertes des Herrn, was geschehen muss in unserem Leben. Und dann wird Seele und Geist getrennt. Und endlich einmal können wir in Freiheit in die Dimension des Geistes, weil wir nicht mehr in diesen seelischen Dingen verstrickt sind. So, der Übergang von Seele zu Geist wird bestimmt durch Wahrheit, die ihr Werk tut. Und das ist nicht eine theologische, akademische Wahrheit, die wir einmal gehört haben, die wir sogar wiedergeben können, sondern es ist die Wahrheit, die wir leben. Es ist die Echtheit, die Gott hervorbringt. Vielleicht benutze ich noch die letzten Minuten einfach, um ein praktisches Beispiel zu geben, wie das aussehen könnte, als das Schwert des Herrn anfing, in mein Leben zu kommen. Und vorher, ich hatte keine Ahnung von diesen Dingen und habe das auch nicht gehört und solche Lehren gab es nicht. Aber das Schwert des Herrn fing an zu kommen und es fing an, über die Motive meines Lebens und meines Dienstes mir zu zeigen. Und natürlich, bevor das passierte, ich war genauso überzeugt wie du auch von deiner Güte. Wir sind alle von unserer Güte überzeugt. Wir sind richtig überwältigt von, wie gut wir sind. Aber Gott sieht das Herz an. Und da war eine Situation und da fing alles mit an. Da kam ein neues Kapitel in meinem Leben. Wir hatten Gottesdienst gehabt, ich habe wunderbar gepredigt, der Heilige Geist war da, die Salbung war da, Leute waren ermutigt. Und du kennst das alles schon, weil du 100 Kassetten von mir bestellst, deswegen ist das ein Problem, Bruder. So, wir haben die Gewohnheit gehabt, nach dem Gottesdienst mit Freunden gingen wir in Pizzeria und haben noch so den Abend nett ausklingen lassen und da unterhalten und so weiter. An dem Abend war es auch wieder dran, in Pizzeria zu gehen, aber ich hatte noch Dinge zu tun in der Gemeinde. So sage ich also, ihr geht schon mal los, ich mache hier meine Sachen und ich komme später nach. Und dann habe ich alles ganz schnell erledigt, ganz schnell, weil ich dann einfach auch zu meinen Freunden wollte in die Pizzeria. Und dann war alles fertig, ich freute mich, okay, jetzt geht's dahin, gehe die Treppen runter, schließe das Haus ab, gehe die Treppen runter. Und als ich die Stufen runtergehe, auf einmal in mir drin redet einer. Ganz deutlich. Also das war nicht zu überhören. Und fragt mich eine ganz einfache Frage, so völlig unverfänglich, die war nicht tiefgründig, theologisch oder irgendwie kompliziert, ganz einfach. Aber fragte mich, Hartwig, warum beeilst du dich so? Ich hielt inne und überlegte, ja, warum beeile ich mich eigentlich so? Und in einem Augenblick wusste ich die Antwort. Ich konnte es nicht erwarten, bei meinen Freunden am Tisch in der Pizzeria zu sitzen, um von ihnen zu hören, was für ein wunderbarer, gesalbter Prediger ich bin und was das wieder für ein mächtiger Abend war. Das war, was mich hat rennen lassen. Und von diesem Tag an fing der Heilige Geist an, mir zu zeigen, wie ich die Salbung benutzt habe, um mich zu ergötzen, um mich irgendwie toll zu machen, um irgendwie Bewunderung zu holen von Menschen. Und ich fing an, Dinge zu sehen, von denen ich nie gewusst habe, dass die überhaupt in meinem Herzen sind. Und wenn du mich einen Tag, bevor das anfing zu geschehen, gefragt hättest, könnte das sein, dass du deinen Dienst brauchst, um irgendwie dich ein bisschen groß zu machen und dir wie Saul ein Siegesmahl zu machen? Hätte ich gesagt, du ganz gewiss nicht. Also da kannst du mir vertrauen, ehrlich. Also das, weil ich habe viele Fehler und viele Schwächen, aber das garantiert nicht, auf keinen Fall. Wir alle sind betört von uns selbst. Aber wenn das Schwert des Herrn kommt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn er sein Licht gibt, und er gibt sein Licht, wenn wir sagen, ich will ins Licht, ich will die Wahrheit. Psalm 43, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und dass sie mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Sende dein Licht. Und Gott kommt mit dem Wort. Und es ist scharf und es ist hell und es ist klar und es geht tief und es geht bis an unsere Motivation. Und da muss Grund hinein. Und Jesus sagt, das ist das Evangelium, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Johannes 3, links oben. Die Böses tun, kommen nicht zum Licht. Die aber Gutes tun, kommen zum Licht, damit ihre Taten offenbar werden. Jesus ist das Licht und einige laufen zum Licht, weil sie sagen, ich will mir nichts vormachen. Ich will nicht in Täuschung leben. Ich will nicht andere täuschen. Ich will, egal was das bedeutet, vielleicht bin ich auf der geistigen Karriereleiter schon so hoch geklettert und jetzt kommt das Licht und ich werde demontiert und fange nochmal ganz unten an. Okay, aber lieber das, als dass ich mir mein Leben lang irgendwas vormache und dann kommt der Tag, 1. Korinther 3, wo alles, was wir getan haben, geprüft wird und dann sind wir beeindruckt von unseren Werken und dann kommt der Herr mit himmlischem Bunsenbrenner und dann stellt sich heraus, das ist nur Heu, Stroh und Stoppel und wir dachten, wir haben mit Gold und Edelsteine gebaut. Und alles verbrennt. Es gibt einen Tag, wo unsere Werke getestet werden. Wenn wir nur daran denken und das auf uns wirken lassen, kommt die Schlussfolgerung, ja, wenn dieser Tag sowieso nicht zu vermeiden ist. Und es, man kann die Schrift drehen und wenden, wie man will. Dieser Termin wird uns nicht erspart bleiben. Also wenn sowieso dieser Tag kommt, wo alles geprüft wird, und was wird geprüft? Unser Herz. Haben wir das aus Glauben und Liebe für Jesus gemacht? Das wird geprüft. Und wenn sowieso alles offenbar wird, wenn der Tag kommt, wo die Täuschung zu Ende ist, dann liegt doch nahe zu sagen, Herr, gibt es eine Möglichkeit, dass das, was ich schon alles gebaut habe, jetzt einmal durchgetestet wird und dass ich dann unter deiner Führung mit Gold und mit Edelsteinen und Materialien, die echt sind und die bleiben, bauen kann. Menschliche Weisheit ist Heu, Stroh und Stoppel. Damit kann man eine gewaltige Fassade aufbauen, ganz schnell, kostet auch wenig, ist billiges Material. aber das Feuer kommt rein und es geht alles in Rauch auf. Und Gold und Edelsteine sind teuer. Und wenn man damit baut, man baut nicht so schnell. Aber was man baut, bleibt stehen. Das ist der Unterschied zwischen menschlicher Weisheit, Weisheit aus der Seele und Leben aus dem Geist. Und wenn wir hineinkommen durch das Wort des Herrn in diese Bereiche, werden die Dinge klar werden und unsere Fähigkeit zu prüfen wird wachsen. Wir werden fähig sein, Böses und Gutes zu unterscheiden. Manchmal können wir nicht alles erzählen, weil die Leute das nicht glauben würden. Aber wir können versuchen, durch das Wort Gottes ihnen zu helfen, dass sie selber in die Reife kommen. Und dann werden sie sehen. Und der Herr wird kommen nach Deutschland, wie wir gestern gelesen haben. Und er wird Herzen testen. Und vieles, was jetzt sehr beeindruckend ist, wird in sich zusammenbrechen, weil es keinen Bestand hat. Und das sage ich nicht, damit du jetzt überall ein Fragezeichen machst, sondern damit du sagst, ich will in die Wahrheit. Ich will nicht mir und anderen was vormachen, sondern ich will ein Leben haben, das gegründet ist in Wahrheit, in Echtheit, im Licht, in der Wahrhaftigkeit, in der Reinheit. Und ich will ein bleibendes Lob vom Herrn haben und nicht ein schnelles Lob von Menschen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du durch das Schwert deines Geistes ein tiefes Werk tun möchtest an unseren Herzen. Und wir wollen dir nicht misstrauen, wir wollen dir nicht weglaufen, wir wollen nicht den fleischlichen Lügen glauben. Je weniger wir von deiner Realität, von deinem alles durchdringenden Licht haben, umso besser ging es uns. Nein, je weniger davon haben, umso schlechter wird es uns gehen. Wir wollen ans Licht. Und du bietest uns Liebe zur Wahrheit an. Als ein Geschenk, das wir nicht einmal selber irgendwie entwickeln müssen. Du schenkst uns das. Und Herr, weil wir weise sein wollen, weil wir nicht getäuscht sein wollen von den Wirren, die auf uns zukommen werden, von den religiösen Verführungen und falschen Salbungen, verkehrten Diensten und verkehrten Projekten. Wir wollen nicht hin und her geworfen sein von der Betrügerei von Menschen, sondern wir wollen feststehen und wir wollen anderen helfen, aufzublicken und dich zu sehen und in dir fest zu sein. So empfangen wir Liebe zur Wahrheit, damit wir geschützt sind vor den Täuschungen und Verführungen. Und wir wollen uns dessen bewusst sein, nur du bist imstande, uns zu bewahren vor dem Straucheln. Wir wollen keine überheblichen Gedanken zulassen. Wir würden nicht auf diese Tricks reinfallen. Nur du kannst uns bewahren und du willst uns bewahren. Und wir nehmen deinen Schutz an und das ist die Hingabe an dein Wort, an die Wahrheit, die in uns wirken soll und die uns prägen soll. Und wir danken dir für Klarheit und für Licht, für Gradlinigkeit und für die Kühnheit und die Festigkeit und die Gewissheit, die kommt aus der Offenbarung deines Herzens und deines Wesens. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen.